toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 108, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für das positive Feedback der letzten Folge mit Benjamin Hassan. Das hat mich sehr gefreut und gegen Ende der Saison, ich stehe mit mehreren Spielerinnen in Kontakt, sind alle viel unterwegs und bereiten schon die nächste Saison vor. Deswegen ist es gar nicht so leicht, ausführlich Zeit zu finden für ein längeres Gespräch. Umso dankbarer bin ich, dass ich jetzt Tamara Korpatsch in der Leitung habe. Hallo Tamara, guten Abend.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für ein ausführliches Interview ein paar Wochen nach deinem ersten WTA-Titel in Rumänien. Das wisst ihr natürlich, liebe Tennis-Freaks zu Hause. Nach vielen, vielen Jahren auf der Tour, die du dich nach oben gekämpft hast, hat es jetzt auf der WTA-Ebene zum ersten Mal gereicht. Kurze Infos noch. Stand jetzt auf 71, so hoch wie noch nie, erster WTA-Titel. Jetzt leider den Schwung nicht mitnehmen können wegen einer Verletzung, die dich einige Wochen außer Gefecht setzt. Darüber werden wir reden, aber natürlich auch über viele weitere positive Sachen, viel mehr positivere Sachen. Tamara, ich treffe dich gerade virtuell in Hamburg an. Du hattest mir in einem Vorgespräch oder geschrieben, dass wir es lieber am Montag machen, weil du am Wochenende auf einem Turnier mit deinem Bruder warst. Ist das etwas, was du, wenn du jetzt mal verletzt bist und Zeit hast, wo du dann auch deine Geschwister unterstützt bei ihrem Tennis oder war das ein anderer Sport?
Nee, das war ein Tennisturnier, genau. Das ich habe ihn da auch mit unterstützt und angefeuert.
So. Sehr, sehr schön. Welcher von den beiden Brüdern war das und auf welchem Niveau befinden sich die beiden?
Also mein kleiner Bruder war das, der Richie. Der will jetzt gerade anfangen, wieder mit Tennis zu spielen. Er hat halt 8 Jahre nicht gespielt und fängt jetzt irgendwie an, erstmal deutsche Herrenturniere zu spielen und danach mal gucken, was daraus wird.
Cool. Und bist du da eher so die stille Beobachterin und Supporterin oder bist du involviert als Schwester aka Trainerin? Wie läuft sowas ab? Erzähl mal.
Ja, also mein Vater ist auch sein Trainer, aber ich bin überhaupt nicht still. Ich bin vielleicht ein bisschen zu, weiß ich nicht, ich zeige da zu viel an, komm weiter, auf geht's und ich fiebere total mit. Also still kann ich da gar nicht sein.
Okay, aber ist das etwas, was dich sozusagen in der Verletzungspause auch entspannt, wenn du mit deiner Familie weiterhin bist und auch in diesem Tennisumfeld, oder brauchst du vielleicht auch mal was ganz anderes?
Nee, auf jeden Fall. Das ist auch, also wenn ich beim Tennis dabei bin, dann ist es ja, jetzt bin ich verletzt, dann komme ich nicht raus. Ich lerne auch durch seine Matches, ich gucke ihm beim Training zu und ja, genau.
Sehr gut. Wir wollen heute ein bisschen deine Karriere aufrollen, fangen natürlich aktuell an und ich habe mich versucht, bestmöglich vorzubereiten und ich habe einen sehr schönen Absatz aus der Taz gefunden, die über dich berichtet hat, nach deinem Erstrundensieg dieses Jahr bei den US Open. Den möchte ich dir kurz mal vorlesen oder dich damit konfrontieren sozusagen. Der Autor schrieb da, dabei lohnt es sich, einen Blick auf die deutsche Nummer 2 zu werfen, die in New York nun sogar die deutsche Nummer 1 in der laufenden Konkurrenz ist. Korpatsch ist keine der schwer geförderten, früh rundum versorgten Athletinnen, sondern eine zupackende, unverdrossene Selfmade-Frau aus einem Familienunternehmen, das sich mit ganzem Herzen dem Tennis verschrieben hat. Bei den Korpatsch dreht sich alles ums Tennis und um die Karriere von Tamara. Ist das ein Absatz, mit dem du dich identifizieren kannst?
Total, also dem stimme ich total zu. Ja, ich kann nur sagen, wir haben uns alles selbst alleine hart erarbeitet und ohne irgendwelche Unterstützung und ohne Wildcards, ohne Starthilfe. Also ich musste wirklich von Anfang an durchkämpfen und das nur mit meiner Familie, ohne. Ja, ganz allein. Ich bin stolz darauf, was ich geschafft habe, sage ich.
Ist ich bin nicht gefördert worden, so ein bisschen dieser Verdruss und dann aber auch der Stolz über immer mehr, was man erreicht, immer auch so dein Antrieb, wenn es mal nicht so gut läuft?
Ja, allerdings. Also damals war es natürlich ein bisschen schade, dass da hätte ich mir schon ein paar Wildcards erhofft. Habe auch manchmal nachgefragt. Ja, aber Unterstützung wäre auch schön gewesen, wenn ich die damals bekommen habe. Aber so jetzt bin ich eigentlich froh darüber, dass ich es allein geschafft habe, weil mir wurde damals, sage ich mal, eben nichts gegönnt und deshalb bin ich umso stolzer jetzt, was ich geschafft habe. Und ja, ich nehme es auch als Motivation für die nächsten Turniere. Ich will natürlich höher kommen und viel mehr erreichen.
Sehr gut. Ich fand den Absatz auf jeden Fall sehr, sehr gut geschrieben. War von Jörg Almaroth,
Ja,
Gottes Willen. Jens, nimm's mir bitte nicht übel.
auf jeden Fall.
Jörg Almaroth, der schon über Tennis berichtet seit dem Jahr, in dem ich geboren wurde, 1990, also sehr, sehr erfahren. Und ich fand den Absatz sehr, sehr schön. Deswegen wollte ich ihn dir mal vorlesen. Wir gehen später noch mehr ins Detail, auch über stattgefundene, besser gesagt nicht stattgefundene Förderung. Es gibt auch viele Hörerinnenfragen, die sich angestaut haben. Du bist eine gefragte Person bei den Hörerinnen und vor allem bei den Unterstützerinnen bei Patreon. Aber wir wollen das Feld mal von vorne aufrollen, also aktuell, und ganz kurz mal die Verletzung klären. Ich habe gelesen und gesehen in einem anderen Interview, dass du gesagt hast, es ist aufgetreten in deinem ersten Match in Rumänien, bei dem Turnier, was du dann ja schließlich noch gewonnen hast. Stechender Schmerz, den du mit Schmerzmitteln und Tapes in den Griff bekommen hast. Das äußere Sesambein ist gebrochen, entzündet und es gibt auch eine Zyste irgendwo in der Region. Kannst du ganz kurz mal mir als Arztlein und allen Fans da draußen erklären, was ist denn das Sesambein?
Also das Sesambein, das liegt unterm großen Zehbein. Da hat man zwei Sesambeinknochen. Und das ist das Äußere vom Bein, also innen im Bein, meine ich. Und das ist ein 1 Zentimeter großer Knochen. Und ja, genau, der ist das. Da ist auch ein Knochenödem noch drin, eine Zyste und eine Entzündung. Und das verursacht auch den Schmerz. So, aber ich wurde halt beim Turnier gut getaped, ja, mit 3 Bumpers extrem viel Tape, dass ich fast gar nicht mehr mit dem Fuß in den Schuh konnte. Und dann halt noch Schmerztabletten davor. Ich habe mich aber im Match halt echt gequält mit Schmerzen. So, ich konnte natürlich nicht 100% laufen, aber ja, ich habe halt alles gegeben und gekämpft bis zum Ende, egal wie es weh tat, weil die Physios dachten auch, dass das wäre eine Blase unter der Hornhaut oder so oder irgendwie ein Hühnerauge. Und ja, deshalb dachte ich natürlich, das wäre nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt weiter spiele, aber ich habe schon gemerkt, dass an den Schmerzen habe ich schon gemerkt, das ist doch keine Blase, weil ich bin ja kein Weichei.
Sehr, sehr, sehr gutes Zitat. Aber ich habe mir auch schon anfangs überlegt, du hast wahrscheinlich gedacht, keine Ahnung, ist das Überbelastung einfach am Ende der Saison wahrscheinlich, ne? Und
Ja, genau.
wenn die Physios dann sagen, es kann nicht schlimmer werden oder es ist in Anführungszeichen nur eine schlimmere Blase, dann spielst du weiter, ne? Weil
Genau.
man kann ja auch anders argumentieren und sagen, ich berichte auch relativ viel über, ne, Schmerzmittelmissbrauch oder im Dopingbereich und so, dass man halt sagen kann, naja, Schmerzmittel ist ja nicht unbedingt das Gesündeste, wenn man es eine ganze Turnierwoche dauerhaft nehmen muss,
Ja,
um
nee,
wettbewerbsfähig zu sein, ne?
nee. Ich habe das halt auch immer nur vors Match genommen. Das war so wie Ibuprofen. Also diese Tylenol, die ich von der Physio bekommen habe. Und ja, als am Ende, also nach dem Finale, da hat die Physio sich das nochmal angeschaut und wir haben halt, sie hat halt bemerkt, dass es nicht besser wurde und deswegen meinte sie dann ja, okay, das kann doch was am Knochen sein. So, aber erst nach dem Match, nach dem Turnier sozusagen. Aber vorher, ja, waren wir uns da noch nicht sicher. Da hat sich ein Arzt das auch angeschaut und hat dann mit einer Nadel reingepiekst unter die Hornhaut, um zu schauen, ob da irgendwie eine Flüssigkeit rauskommt, ob das eine Blase ist oder sowas. Aber es ist nichts passiert. Und dann meinte der, das ist so, als wegen meiner Hornhaut, als hätte ich einen Stein im Schuh oder sowas. Deswegen. Also die haben eigentlich nur so Sachen vermutet. Und am Ende dann hat die Physio dann doch recht gehabt mit dem Knochen.
In diesem Podcast geht es auch immer um Schwierigkeiten von Tennisprofis aus der zweiten Reihe, die nicht das ganz große Geld verdienen. Und die, das weißt du natürlich viel besser als ich. Die Top-Profis auf der WTA-Tour und ATP-Tour, die haben meistens ihren festen Physio, mit dem sie auch reisen können. Die ganz großen Stars haben natürlich reisen oft auch mit Privatärzten noch dazu und einem großen Team. Du bist wahrscheinlich aufgrund auch der finanziellen Gesamtsituation immer auf die WTA-Physios angewiesen. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig, aber ich glaube, also ich vertraue denen eigentlich auch. Also die sind eigentlich ganz gut, die WTA-Physios, und machen eigentlich auch einen guten Job. Genau, also die haben eigentlich schon öfter geholfen. Jetzt das mit dem Fuß, das war jetzt ein bisschen falsch, aber die haben mich auch gut getaped und damit konnte ich mich dann einigermaßen bewegen.
Es war auch völlig unabhängig jetzt von der Situation gefragt, aber was mich auch interessieren würde, ist, ob es da irgendwie größere Unterschiede zwischen den WTA-Physios auf einzelnen WTA-Turnieren gibt, ob die einen gewissen Standard haben müssen, den die WTA umsetzen möchte. Es gibt ja auch momentan größere Kritik an der WTA, nicht zuletzt auch wegen den WTA-Finals. Aber wenn du sagst, du hast da fast immer nur gute Erfahrungen gemacht, dann werden die ja einen gewissen Standard haben.
Ja, genau. Bisher bei allen WTA-Turnieren, das ist eigentlich immer gleich mit den Physios. Also da sind die eigentlich immer sehr gut, auch bei kleineren oder bei größeren. So bei größeren sind vielleicht ein paar mehr Physios da, so für Massage zum Beispiel beim Grand Slam zum Beispiel, da sind echt viele dabei. So, aber da ist das Feld ja auch größer. So, bei ITF, da sind die Physios eher weniger gut, finde ich. Da sind meistens auch nur männliche und ja, dann wahrscheinlich auch nur einer. So.
Also
Aber bei der WTA.
so wie mit allen Punkten sozusagen, je niedriger das Turnier ist, desto weniger auch die Qualitäten. Ne? Das gilt ja auch für Bälle, für Trainingszeiten, für
Genau,
Hotels.
genau. Genau, aber bei WTA 125er, da ist es jetzt auch eigentlich so wie bei den 250er oder bei den 500ern. So jetzt bei den ganz großen, bei den Tausendern und Grand Slams, da sind dann ein paar mehr
Cool. Wenn
Physios
wir
vor
da,
Ort.
wenn wir jetzt bei dem Thema schon sind, würde mich da noch interessieren, trägt man sich am Abend vorher in so eine Timetable ein, damit man eine Zeit bekommt für die WTA-Physis oder geht das auf Zuruf?
Ja, nee, wir kriegen einen Link per E-Mail geschickt. Da buchen wir uns dann einen Termin für den nächsten Tag oder wenn vielleicht für den gleichen Tag noch was frei ist, irgendwie buchen wir uns dann eine halbe Stunde oder eine Stunde an Physiotherapie oder eben an Massage. Und wenn man halt was da Gutes hat, was gerade erst aufgetreten ist, kann man einfach in den Physioraum kommen und die behandeln das direkt. So, oder eben vor dem Match halt als Vorbereitung, da kann man immer reinkommen ohne Termin.
Und ich habe rausgehört, was natürlich auch in der Natur der Sache liegt, dass wenn du die Wahl hast, dann doch eher zu einer Frau gehst zur Behandlung.
Ja, auf jeden Fall. Bei einem Mann finde ich das ein bisschen unangenehm. Also kommt drauf an, wo ich verletzt bin, sage
Ja,
ich mal.
klar. Liegt da in der Natur der Sache völlig, völlig verständlich. Danke für deine Einblicke bei dem Punkt. Das ist nämlich auch für die Tennisfans sehr, sehr interessant, wie sowas abläuft, wenn man kein Privatphysio hatte. Ich wiederum fand es sehr, sehr interessant. Ich habe mir das natürlich dann angeguckt, das Finale auch und die dazugehörige Siegerrede. Und jetzt bist du ja noch
Ja.
nicht mit 30 großen Titeln ausgestattet, dass so wie keine Ahnung wie ja Alexander Zverev da schon
Ja.
am Ironie auspacken bist und Späße machen bist in der Siegerehrung. Die Süddeutsche Zeitung hat es auch so ein bisschen beschrieben, dass du schon sehr nervös warst während der Rede,
Ja.
immer mal wieder zu deinen Eltern geguckt hast, wie du es formulierst. Was mich zu der Frage führt, warst du bei der Siegerrede nervöser als beim Finale an sich?
Ich glaube schon. Also eigentlich war ich überraschend entspannt vor dem Finale. Ich jetzt nicht extrem nervös oder aufgeregt, weil ich habe das Halbfinale überstanden und das habe ich vorher noch nicht. Und dann war ich einfach motiviert im Finale und bin frei ja, ins Finale gestartet. So bei der Rede war ich viel aufgeregter, ja, das kann ich sagen. So, dann wurde ich, keine Ahnung, als ich angefangen habe, wurde ich ein bisschen emotionaler, was ich nicht gedacht hätte. Es kam echt überraschend, aber das war wahrscheinlich, weil ich so gerade halt, ich habe mich gerade bei meinen Eltern bedankt und dann konnte ich gerade nicht weiterreden. Das, wahrscheinlich, weil ich gerade realisiert habe, ich habe Turniersieg und habe mich extrem darüber gefreut. Und genau, das habe ich da halt angefangen auszusprechen, so, und dann wurde ich emotional.
Was ja auch sehr schön ist, aber die Umstände waren ja auch nicht unbedingt einfach. Du hast gegen eine Lokalmatadorin im Finale gespielt, das Publikum natürlich naturgemäß auf der Seite der Einheimischen. Stimmung, ich würde jetzt mal vorsichtig formulieren, ein bisschen feindselig auch. Ne? Rumänische Fans können ja schon auch Gas geben und so. Wie hast du das
Ja,
wahrgenommen?
schon. Also die haben schon die Gegnerinnen richtig angefeuert. Selbst beim Doppelfehler, da haben die gejubelt. Also da wurde es so laut. Aber ich verstehe das, weil das ist eine Rumänin ja, das ist, ich verstehe das völlig, und da werde ich jetzt auch nicht irgendwie gegen das Publikum sauer sein oder sowas. Weil wenn ich jetzt gegen eine andere spielen würde, die nicht von dem Land ist, dann wäre es ein bisschen enttäuschend, aber das finde ich völlig, völlig normal. Und ich muss sagen, eigentlich, als ich auch gute Punkte gemacht habe, da haben die auch ein bisschen für mich geklatscht. So. Und ich habe, glaube ich, zweimal von zwei Leuten herausgehört, dass die für mich waren. So. Mehr aber auch nicht.
Sehr schön, und dann nur noch auf diese beiden konzentriert.
Genau.
Ja, man
Ich
muss
habe mir
ja.
das so vorgestellt, dass das Publikum eher für mich war. So.
Ja, sehr gut,
Und
weil
das
man muss
versucht zu
ja.
ignorieren.
Man muss ja irgendwelche Wege finden. Also jetzt gerade erst kürzlich, ich glaube Halbfinale, jetzt in Paris-Bercy. Djokovic hat sich mal wieder mit dem Publikum angelegt und hat noch sozusagen die
Genau.
Buhrufe
Ja, ich
angeregt
habe es gesehen.
und lauter werden und so. Er ist natürlich auch, jetzt nicht der Maßstab, weil er ist ja der Meister,
Aber ich
dessen
glaube,
die.
dass ihr das motiviert Djokovic dann auch.
Genau,
Und
er
das hat
braucht
das
das,
mich
ja.
auch ehrlich gesagt motiviert. Also das ist eigentlich auch, bringt auch richtig Spaß, dann gegen so viele zu spielen, muss ich sagen. Weil wenn man dann gewinnt, dann ist es ja noch besonderer, sage ich mal.
Noch süßer sozusagen, aber
Genau.
trotzdem gut, dass du nicht noch das Publikum angeheizt hast. Wer weiß, wer das, was dann passiert wäre. Damit muss
Nee,
man dann
aber
auch
ich muss
erstmal
sagen,
umgehen.
also im Match, da waren die wirklich extrem gegen mich, und da war ein Ball wirklich ein Stück aus, und dann der eine Zuschauer macht einfach so, ja, nickt mit dem Kopf, wir sind Rumänen, ha, so ist das halt hier. So ein auf den. Ich denke so, wow, was ist das denn? Aber nachher halt war der, wollte ein Selfie mit mir machen und so und so und so. Also danach waren die halt alle total nett. So, aber das war halt nur im Match, wo die halt extrem gegen mich waren.
Ja, crazy. Ja, ist auch eine Erfahrung, die du mitnehmen kannst für zukünftige Events. Davor und
Genau.
danach schien es so, wenn man Social Media beobachtet hat, dass du eine sehr gute Zeit hattest. Auch das sehr lustige Fotoshooting mit Graf Dracula. Ich hatte es ja heute auch
Ja.
in der Story drin, auf Instagram, unter Advantage-Podcast. Sah sehr, sehr lustig aus.
Ja, das war echt ein besonderes Fotoshooting, also was ganz anderes.
War es angenehm oder hast du nur gute Miene zum bösen Spiel gemacht?
Nee, das war schon angenehm, weil ich fand es lustig. Das war
Okay.
echt angenehm, ja.
Sehr, sehr gut. Wenn man die gesamte Saison betrachtet, kann man die, glaube ich, und da tue ich, glaube ich, hoffe ich nicht, dass ich dir Unrecht damit tue, aber kann man die Saison ein bisschen so zweiteilen? Du bist, wenn ich mich nicht verzählt habe, ich war im Mathe-Grundkurs nicht der Beste, aber mit neun Auftaktpleiten ins Jahr gestartet und ab Wimbledon eigentlich, wo du dann die Quali zwei Spiele gewonnen hast, noch reingerutscht bist ins Hauptfeld und dann auch eine Runde gewonnen hast. Seitdem sind die Ergebnisse immer besser geworden. Und würdest du mir da zustimmen, dass man das so ein bisschen zweiteilen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also der Anfang des Jahres war wirklich total schlecht. Neun Matches hintereinander, das weiß ich ganz genau, das stimmt. Ja, ich würde sagen, ja, stimmt. Ab Wimbledon fing das an, besser zu werden, stimmt. Ja, die Quali, zwei Matches, okay, dann als Loser rein und ein Match im Hauptfeld. So ein großes Ergebnis ist es jetzt nicht, aber ich kann sagen, dass es mein erstes Grand Slam Hauptfeldmatch gewonnen habe. Und das da habe ich auch endlich mal das durchbrochen, dass ich endlich mal im Hauptfeld ein Match gewonnen habe. Und dann wahrscheinlich wurde es dann habe ich die Motivation dann aus Wimbledon mitgenommen.
Ja, eben, es liegt ja immer auch in der Sache der Betrachtung. Du hast es ja eben schon erwähnt, davor diese Hürde öfter nicht gepackt. Auch die Quali war öfter mal eine Hürde. Und also von zweiter Runde Hauptfeld beim Slam würden ja viele SpielerInnen geschlechterübergreifend träumen. nur davon, ne? Also das dann auch mal gepackt zu haben, gibt ja auch nicht nur finanziell mehr Sicherheit als bei anderen kleineren Turnieren, sondern auch Selbstvertrauen zurück.
Genau, ja.
Ja, und wenn man ein bisschen genauer in die Analyse geht, gab es, also warst nur du schuld an den neuen Auftaktpleiten oder hattest du gesundheitliche Probleme, hattest du Verletzungssorgen, warst du mental nicht auf der Höhe? Wo würdest du jetzt 10 Monate später sagen, lag es die ersten Monate dran?
Oh Mann,
Schwierige
ja,
Frage,
da muss
tut mir
ich jetzt
leid.
eher weit zurückblicken. Ich bin gerade nicht so gut in Erinnerung, aber ich warte mal einen Moment. Also erstmal habe ich, genau, also erstmal habe ich ja, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich halt auf meinem Tennisschläger zum Beispiel etwas länger gewartet habe und ab und zu mal verschiedene Modelle ausprobiert habe, die neuen Modelle halt ein bisschen zwischendurch getestet habe, verschiedene Modelle ausprobiert habe und was ich auch sagen kann, ist, dass ich halt meinen neuen Schläger, den ich so richtig gut finde, erst 2 Tage vor den Transylvanian Open bekommen habe. Also der läuft, würde ich sagen. So, aber davor habe ich mich halt noch nicht so richtig entschieden. Dann war ich ab und zu mal krank und ja, das passiert halt. Also das war ein Tief, würde ich sagen. So,
Aber
dann kam mit Madrid die Rückenverletzung dazu und also schon nicht viel Glück gehabt, sage ich mal. Willst du überblicken?
wenn ich nochmal aufs Material eingehe, das ist natürlich ja was sehr Sensibles für einen Tennisprofi. Ihr spürt ja jedes Gramm, jede Veränderung, wenn du dann sagst, sogar es ging nicht nur um die Beseitigung, sondern auch um das Verändern von dem kompletten Schlägermaterial oder vielleicht sogar von der Marke. Wir müssen gar nicht auf die Marken oder auf die genauen Probleme eingehen, aber vielleicht kannst du die Tennisfans noch so ein bisschen mitnehmen. Was war denn der Grund, dass du dich verändern wolltest, materialmäßig?
Ja, verändern wollte ich mich nicht, bloß ich habe halt immer, Yonex-Schläger finde ich auf jeden Fall, sind die besten für mich. Ich wollte auch überhaupt nicht irgendwie auf ein anderes Modell wechseln, auf eine andere Marke wechseln. So, ich hatte halt mein VK 98, mein altes Modell, und dann kommt ja immer das Neuere raus. So, und das halt musste ich erstmal mich dran gewöhnen und habe dann halt mal den Eson ausprobiert oder den VCore Pro und dann, ja, halt, ich mag keine Veränderungen. So, und
Okay.
dann habe ich jetzt einfach den neuesten von meinem Modell, habe ich halt mit meinen Daten, mit meinem Schwunggewicht und mit meinem Balancepunkt, mit dem richtigen Gewicht so für mich gemacht bekommen, so wie ich den haben will, was zu meinem Schwungstil auch passt. So, und jetzt läuft das besser, weil wenn das Schwunggewicht zum Beispiel einen Tick zu hoch ist, sage ich mal so 4 Punkte zu hoch ist, dann kriegt man auch ein bisschen Schulterschmerzen davon. Also ich jetzt, weil es nicht zu mir passt. So, und dann war einige Male der Schläger vielleicht einen Tick zu schwer für mich. Genau, war da ein bisschen was schiefgelaufen mit dem Tuning. So, und dann habe ich das jetzt direkt bei Yonex machen lassen und da, ja, da lief es jetzt am besten mit.
Cool. Und dass du es so spät bekommen hast, liegt das einfach an unserer Welt und Lieferengpässen oder wartet man dann, weil das Maß gefertigt ist oder woran liegt das?
Nee, ich habe die schon ehrlich gesagt vorher bekommen. Bloß ja, dann beim Tuning habe ich die halt so tunen lassen, aber das ist dann irgendwie nicht richtig gewesen für mich und dann waren die halt insgesamt zu schwer und die konnte man dann wirklich nicht wieder leichter machen oder verändern. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann liegt das an neuen Schlägern, an das neue Material oder was weiß ich. So, aber ich habe das dann ehrlich gesagt bei Wimbledon habe ich das herausgefunden, dass die Schläger, die ich gespielt habe, tatsächlich einen zu hohen Schwunggewicht hatten für mich, also zu hohes Schwunggewicht hatten für mich. Und dann habe ich das direkt zu Yonex halt, ja, ich habe das mit Yonex, also mit dem von Yonex besprochen und dann hat er mir den Vorschlag gemacht, dass ich den meinen guten Schläger hinschicke und die messen halt die Daten aus, wie der Schwunggewicht ist und das Gewicht und das haben die dann direkt für mich dann da vor Ort gemacht und dann die machen das ja auch sehr präzise und deswegen kann ich denen da auch vertrauen.
Cool. Vielen Dank für die Ausführungen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und da sieht man auch mal wieder, was da alles am Ende für einen Rattenschwanz dahinter hängt. Ich hoffe, du hast jetzt
Genau.
dein auf dich, jetzt fehlen mir auch die Worte, genau,
Eingestellten Schläger,
eingestellten Schläger
genau.
gefunden, dass du dann im neuen Jahr, wenn du verletzungsfrei bist, weiter auf dem Level angreifen kannst.
Ja, mit dem Schläger bleibe ich auch verletzungsfrei, also schultermäßig. Aber ich hatte ja sowieso noch nie irgendwelche Verletzungen, so von selbst, Schulter, Rückenprobleme oder sowas. Halt, das mit dem Rücken ist wegen einem Sturz passiert. Jetzt das mit dem Fuß ist wirklich meine erste richtige Verletzung, die so kam, ohne dass ich irgendwo draufgetreten bin. Also nicht, dass ich mich daran erinnere.
Sehr gut. Jetzt haben wir so ein bisschen das Aktuelle besprochen, der Vollständigkeit halber noch. Du hast natürlich nicht nur in Wimbledon die zweite Runde erreicht, sondern auch in New York. Das wurde ja vorhin auch aus dem Zitat deutlich. Das sind für dich schon wichtige Schritte. Bist jetzt auf 71, kannst angreifen, kannst gut planen, kannst die Hauptfelder der Slams planen. Ich möchte unabhängig von der aktuellen sportlichen Gestaltung natürlich mit dir ein bisschen über deine Familie reden, die einen ganz, ganz großen Einfluss haben auf dich, deinen Alltag und deine Vergangenheit. Dein Vater Thomas ist dein langjähriger Tennistrainer bis heute noch an deiner Seite. Deine Mama Birgit organisiert das Ganze so ein bisschen. Jetzt zu der passt gerade, wo wir über Material gesprochen haben. Ich habe immer mal wieder gelesen, dass sie ab und zu auch noch bespannt hat, selbstständig. Das kostet ja auch Geld und Zeit. Ist das noch aktuell oder ist das jetzt in den Ranking-Positionen anders geregelt?
Nee, das ist auf jeden Fall aktuell noch.
Ah, okay.
Also wenn wir zu Turnieren fahren, dann haben wir eine Beseitigungsmaschine, die nehmen wir mit und dann bespannt sie die Schläger. So, ich weiß ja auch, wie viel Kilo die beseitigt und wie meine Mutter beseitigt. Meine Mutter beseitigt sozusagen am besten für mich. Und ja, genau, also damals haben wir ja immer den Schläger zur Beseitigung gegeben. Das war uns etwas zu teuer, weil ein Schläger bei einem Turnier kostet ja mindestens 15 Euro. So, dann ist es auch schon bis 20 oder 25 Euro. Jetzt bei Grand Slams ist es sogar noch teurer. So, und dann haben wir uns irgendwann gedacht, wir holen uns eine Beseitigungsmaschine, weil das lohnt sich, weil ich wirklich in einem Turnier vielleicht 25 bis 30 Schläger beseite. Also wenn ich bis zum Finale durchspiele. Ja, genau. Und dann seitdem haben wir die Maschine halt. Und wenn wir in Europa spielen, dann nehmen wir die mit, genau. Aber wenn wir irgendwo hinfliegen, natürlich nicht.
Ja, verstehe. Das Hamburger Abendblatt hat auch kürzlich in einem Artikel nochmal rekapituliert, wie du bei dir in der Heimat angefangen hast beim Eimsbütteler Tennisverein. Da habe ich übrigens auch ein bisschen gespielt in den Jahren 18 und 19, als ich fürs Tennismagazin in Hamburg gearbeitet habe und gelebt habe. Das ist da ganz in der Nähe, das ist da Stellingen, Eimsbüttel. In der Troplowitzstraße hat das Tennismagazin gesessen und da ist ja der Tennisverein in der Nähe, da habe ich auch ein bisschen gespielt. Und da war es ganz schön erklärt, wie dein Papa mit dir trainiert hat, schon seit du 5 Jahre alt bist und ihr von Platz zu Platz gewandert seid, wenn der dann belegt wurde. Wie viel hast du denn als Kleinkind in dem Alter am Anfang schon Tennis gespielt mit 5, 6, 7, 8? Und hat dir
Also,
das immer Spaß gemacht?
ja, es hat mir immer Spaß gemacht, erstmal. Und das, wie viel ich als 5-, 6-, 7-Jährige trainiert habe, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, so ab 8 oder so, also da haben wir uns wirklich die Zeit ausgenutzt, so lange wie es geht, auf dem Platz zu spielen im Sommer. Ab und zu waren wir schon mal. Aber nicht, ich weiß nicht mal mit 8. Da war ich schon älter. Also ich kann mich nicht mehr so gut daran
Macht
erinnern.
nichts, macht nichts.
Aber ich habe.
Mich würde eher das Gefühl so ein bisschen interessieren, weil es wird aus allen Artikeln so ein bisschen klar, dass das sehr schnell deine große Leidenschaft wurde, egal wie die Rückschläge aussahen. Bei mir war das der Tischtennissport. Ich habe irgendwann mal in einem Centerpark den Schläger in die Hand genommen, da muss ich 6 oder 7 gewesen sein und dann habe ich ihn gefühlt nicht mehr aus der Hand genommen und in jeder Pause gespielt und dann Tischtennisverein und das war Priorität Nummer 1 und ich war wirklich kein Top-Talent, aber für mich gab es nichts anderes eigentlich dann. Das war mein Herzensprojekt schon als Kind. War Tennis für dich auch so Priorität Nummer 1 schon in diesen jungen Jahren?
Ja, ehrlich gesagt, ja. Also wo ich angefangen habe mit Tennis, da war ich ja 5 und da habe ich auch schon, ehrlich gesagt, habe ich da schon gesagt, ich will mal Nummer 1 der Welt werden.
Okay,
Und ich
cool.
erinnere mich noch damals, als wir, oh Gott, ich war 7, da waren wir in einem Tennisverein, da meinten Leute, ja, ich spiele so gut und willst du auch mal so gut wie Steffi Graf werden? Und ich meinte dann so, nee, besser. Also, obwohl Steffi Graf schon echt gut ist. Also war. Ja, genau, also ich erinnere mich auf jeden Fall, wie wir damals trainiert haben auf dem Platz und eigentlich ja sehr oft. Und als ich in der Schule war, ja, habe ich natürlich für die Schule gelernt und so, aber für mich war eher das als eigentlich das Ziel, Profi-Tennisspielerin zu werden. Und als dann hatte ich irgendwie, das war mein Plan A und als Plan B hatte ich dann was anderes. So, oh Gott, ich weiß nicht mehr, Goldschmiedin oder sowas.
Ja, das hattest du letztens in einem Interview erwähnt. Da dachte ich schon so, ich weiß nicht,
Genau.
ob sie das jetzt einfach nur als Platzhalter
Das ist
gesagt
was
hat
ganz anderes,
oder ob
ne?
das wirklich ein, also ob das jetzt ein
Nee,
Platzhalter
das
war
stimmt.
oder ob das wirklich ein Ziel dann war.
Doch, doch, das war das wirklich mein Plan B, falls es mit dem Tennis nichts wird. Aber ehrlich gesagt war ich immer total positiv und habe gedacht, dass ich es schaffe im Tennis. So, und das mit der Goldschmiedin, genau, das war mein Plan B. Und wenn, weil ich war immer so extrem kreativ und habe dann immer, also ich wollte wirklich so Schmuck mal selber machen auch und so. Und ich liebe Schmuck. So, und dann, wenn das jetzt nichts geworden wäre, wäre ich, glaube ich, dann habe ich auch noch gesagt, ich werde ein Tennistrainerin. Das wäre ja auch noch möglich gewesen. So, aber eigentlich habe ich immer daran geglaubt, wirklich das zu schaffen im Tennis.
Ja, jetzt bist du keine Tennistrainerin geworden, sondern dein Vater ist dein langjähriger Tennistrainer. Und wenn wir gerade darüber geredet haben, wie es für dich in den jungen Jahren war, die Wahrnehmung zum Tennis und schon deine großen Ziele, wie war das denn für deinen Vater? Weil ich habe auch gelesen, dass er sich sein Tenniswissen selbst angeeignet hat, also self-made auch. Ist er dann mit seinen Aufgaben gewachsen sozusagen?
Ja, das stimmt allerdings. Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber ja, er hat sich sozusagen das Tennis und die ja alles selbst beigebracht und vielleicht ja ein bisschen auch natürlich abgeguckt bei Profispielern damals und so. Und dann die Technik habe ich von ihm gelernt und ich habe schon oft gehört von mehreren Leuten, dass ich eine wirklich gute Technik habe. Und ja, genau, und mein Bruder auch. Also keine Ahnung wie, aber ja, er hat es irgendwie geschafft.
Das ist ein riesiges Talent, riesiges Kompliment für
Allerdings.
ihn.
Ja,
Er hat
ja.
ja ne nebenbei auch noch, nehme ich an, Vollzeit gearbeitet, noch viele lange Jahre. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass er LKW-Fahrer war oder noch ist, weiß
Genau.
ich nicht, wie der Status ist. Aber
Ja, so
das,
gut wie war.
ja, okay. Das sind ja riesen Herausforderungen, die er beruflich und dann privat mit dir zu vereinbaren hatte.
Ja, genau, zeitlich musste man das ja auch irgendwie schaffen dann und ja, war nicht immer so einfach.
Dann kommen wir
Was ich auch
irgendwann.
noch
Nee, bitte, sag.
sagen wollte, zum Beispiel, also im Sommer haben wir versucht, so halt so viel wie möglich zu trainieren, weil da musste man ja irgendwie nicht extra einen Platz buchen für die einzelnen Stunden bezahlen. Und in der Halle haben wir eher weniger trainiert, sehr, sehr wenig. So. Und deswegen haben wir halt im Sommer das, was du eben meintest, von Platz zu Platz. Deswegen haben wir das halt im Sommer gemacht, weil in der Hallensaison haben wir eigentlich so gut wie fast sehr, sehr, sehr selten gespielt.
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran als Kind, da habe ich ein bisschen drunter gelitten. Also ich war zum Glück ja dann Tischtennisspieler. Das findet immer in der
Ja.
Halle statt und das es kostet auch nicht extra, weil es ein Hallensport ist. Aber ich habe auch noch Tennis gespielt und ich habe im Winter sehr, sehr wenig trainiert. Also ich bin jetzt nicht
Ja.
in armen Verhältnissen aufgewachsen, aber meine Eltern haben in der Gastro gearbeitet und
Ja.
da musste auch aufs Geld aufgepasst werden. Und so eine Hallenstunde im Winter Tennis, das wisst ihr natürlich auch alle draußen, die ja Tennis spielt, ist nicht preiswert.
Ja, das ist echt auch schade.
Ja, das stimmt. Wenn
Ich
man.
weiß, dass einige damals in meiner Schulklasse sogar aufgehört haben mit Tennis, weil das zu teuer ist, der Sport.
Ja, es ist verdammt teurer Sport, vor allem
Ja,
dann nicht,
ja.
wenn man nicht als absolutes Top-Talent aus der allerersten Reihe gesegnet ist, wo der Verband und noch drei, vier Privatsponsoren hinterher sind und einen protegieren. Du kommst dann irgendwann in das Teenageralter und bist vorne dabei, national, aber vielleicht unterschätzt von dem einen oder anderen. Wie hast du das selbst damals wahrgenommen, so mit 14, 15, 16?
Da muss ich wieder weit zurückblicken. Das weiß ich jetzt nicht
Dann
so.
frage ich anders. Wie habt ihr es in dem
Okay.
Alter, wo ihr ambitionierter, wo du warst selbst von Anfang an ambitioniert, dann irgendwann merkt man auch, du kannst mithalten auf einem gewissen Niveau. Wie habt ihr mit euren finanziellen Möglichkeiten und den Rahmenbedingungen versucht, mitzuhalten?
Ach so, ja, also wo ich das erst bemerkt habe. Also ich habe ja eigentlich mit 16 ja erst angefangen, ITF-Turniere zu spielen, international. Da habe ich mein erstes Turnier gespielt. Vorher hatten wir, ich gedacht, ich müsste, glaube ich, ITF U18 oder TEs oder irgendwie sowas spielen. Aber davon habe ich eigentlich, glaube ich, nur zwei Stück gespielt von den ITF U18 Turnieren. Von TE-Turnieren auch irgendwie nur ganz wenige, weil man das, glaube ich, nicht so unbedingt brauchte. So, und ja, dann, als ich angefangen habe mit ITF-Turnieren, da fing der erstmal an, nur in Deutschland zu spielen. Und ich habe sehr wenige Turniere eigentlich gespielt am Anfang, während andere schon überall gespielt haben, also auf der ganzen Welt und sonst wohin geflogen sind. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn ich auch schon so viel spielen hätte können, aber war nicht so möglich. Andere haben natürlich auch die Unterstützung noch mitbekommen. Und wir halt das Geld von unserer eigenen Tasche nur bezahlt. Und deshalb konnte ich halt am Anfang sehr wenig spielen, also nur in Deutschland. Irgendwann fing ich an, dann mein erstes Turnier in Frankreich zu spielen, weil das war nah und auch noch in Europa. Und ich erinnere mich noch, in Frankreich gab es die besonders billigen Hotels. Und wenn wir das dann nicht uns leisten konnten, das Hotel, dann habe ich auch ab und zu öfter, glaube ich, schon mal auch im Auto geschlafen. So, weil die Hotels halt sehr teuer waren und ja, genau. Und natürlich war mein Druck damals auch echt groß, dass ich echt unbedingt gewinnen muss, weil wir halt nicht so viel hatten und extra zu den Turnieren gefahren sind, so weit weg. Und ich musste dann auch mal gewinnen, damit es sich lohnt. Und meine Eltern nicht aufgeben, genau, und ich weiterspielen kann. Ja, das waren schon harte Zeiten, wenn ich jetzt zurückblicke.
Das glaube ich. Wie bist du denn mit diesem Druck umgegangen und wie sind deine Eltern mit diesem Druck umgegangen?
Puh, meine Eltern sind eigentlich, glaube ich, gar nicht schlecht mit dem Druck umgegangen. Die haben mich eigentlich immer aufgebaut und motiviert, so, und haben versucht, mich das nicht spüren zu lassen. Aber ich wusste es natürlich. Und ich musste mit dem Druck umgehen, ne? Aber es war schon schwierig, so jedes Mal durch die Quali und dann irgendwie im Hauptfeld in der ersten Runde verlieren. Oder also am Anfang war das schon schwer. Dann mit 18 habe ich, glaube ich, mein erstes Ranking bekommen, weil ich beim 50.000er dann die Quali durchgeschafft habe und dann noch irgendwie ein, zwei Runden im Hauptfeld, glaube ich, gewonnen habe. So, und dann, da wo ich mein erstes Ranking dann hatte, dann ging es auch relativ schnell, etwas schneller nach oben.
Sehr gut. Jetzt habe ich in meinem Leben zwei, drei Mal in einem Auto geschlafen, wenn ich lange Strecken gefahren bin und nicht mehr konnte über Nacht und so. Ist nicht die angenehmste Erfahrung. Wie macht man das dann als angehende Profisportlerin? Also bei mir ging es immer extrem auf den Rücken. Und ich bin auch relativ groß, mit Beinen und so und Beinfreiheit.
Ja, ich war ja nicht so groß. Ich bin ja jetzt auch nicht so groß, aber das geht schon auf den Rücken. Also den Vordersitz, ich war immer auf dem Beifahrersitz. Den konnte man ein bisschen runter machen, so ein bisschen nach hinten. Aber das geht wirklich auf den Rücken, also auf den unteren Rücken. Also, aber das ist dann, wenn man aufgestanden ist und nach dem Sport, dann geht das wieder weg. Aber ich habe dann so ein gemütliches Kissen gehabt. Oder wenn ich halt kein Kissen dabei hatte, habe ich immer meine Jacke genommen. Das war, also ich hatte, das Einzige, was ich immer, womit ich immer dann Probleme hatte, war mein Nacken. So, wenn ich irgendwie ein bisschen falsch geschlafen hatte
Klar.
ich einen steifen Nacken und dann so eine Nacken-Schulter-Blockade. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Weil dann konnte ich auch im Match irgendwie nicht nach links gucken oder nicht nach rechts und dann war die Rückhand oder Vorhand oder der Aufschlag sogar eingeschränkt. Und das hasse ich wirklich. Und seitdem benutze ich übrigens auch ein Nackenkissen. Seitdem wir jetzt im Hotel sind und überall. So, ich habe immer mein Nackenkissen dabei.
Völlig zu Recht. Ich habe auch immer so ein, auch egal ob Flugzeug oder Zug, ich habe auch immer so ein Nackenkissen dabei, weil ich bin prädestiniert dafür, falsch einzuschlafen.
Genau. Oder falsch aufzuwachen, einmal in der
Oder
Schweiz, wo
beides.
ich im Hotel da beim WTA-Turnier aufgewacht bin, da war eine Mücke oder eine Fliege und dann habe ich so zusammengezuckt und wollte die weghauen und dann hatte ich das direkt am Morgen.
Wahnsinn. Tamara, ich hatte eingangs erwähnt, die UnterstützerInnen bei Patreon dürfen auch eigene Fragen einreichen. Ab dem 7-Euro-Pledge, ab dem 5-Euro-Pledge bekommt ihr jede Woche oder so oft ich es einrichten kann, zuerst und in ganzer Länge diese langen Karriere-Interviews, die Podcast-Interviews hier beim Advantage Podcast. Und ab 7 € im Monat dürft ihr eigene Fragen einreichen. Das haben heute auch der Lukas und die Petra, beide langjährige Patreons, wieder genutzt, und weil es jetzt an der Stelle passt, steigen wir mal ein. Wir sind jetzt also in diesem fortgeschrittenen Teenager-Alter, Tamara, wo du dich nach
Ja.
oben arbeitest und auch schon anfängst, international zu spielen. Und du bist sicher in der nationalen Spitze dann ja auch vorne dabei. Was gab es denn damals, das möchte die Petra wissen, für Gründe, warum deiner Meinung nach keine Wertschätzung und dann auch keine Förderung, auch nicht im kleineren Maße, durch den DTB erfolgt ist?
Ja, das ist eine interessante Frage und die Antwort würde ich auch gerne wissen. Tut mir leid. Ja, da sollte man vielleicht den DTB fragen oder die Zuständige für den DTB, ich weiß es nicht, die das ja zu entscheiden hat. Ich weiß nicht wieso. Ich habe damals auch zum Beispiel auch mal nach einer Wildcard gefragt oder so, aber ich habe die trotzdem nicht bekommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich hatte mal vor 6 Jahren mit der Barbara Wittner telefoniert. Da ging es um den Fed Cup, dass ich auf jeden Fall mal Fed Cup mitspielen möchte. Und da meinte sie auch, dass sie mich mal demnächst nominieren kann, wenn es auf Sand geht, auf meinen Lieblingsbelag. Aber das war vor 6 Jahren. Und so, ich bin jetzt immer noch nicht nominiert worden. Aber damals halt meinte sie dann so zu mir am Telefon, dass andere Spieler im Juniorenalter irgendwie viel gespielt haben oder viel erreicht haben, sowas wie, ich weiß nicht, was für Turniere, so viele ITF-Turniere, dann hatten die ein ITF-Ranking, ein Junior-ITF-Ranking, ein gutes und deswegen haben die halt auch die Unterstützung bekommen und sind in dem Porsche Talent-Team. Und ich bin da nicht drin, aber ich habe halt nie sowas gespielt. So, U18 Junioren in ITFs habe ich, glaube ich, 2 Stück gespielt und mehr nicht. Und viel Geld hatte ich ja auch nicht dafür, um überall da mitzuspielen, weil da gewinnt man ja auch nicht mal Preisgeld in dem Alter. So, und wie soll ich das denn machen? So, und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Grund ist. Aber
Hat man das
ich weiß
damals
nicht.
begründet, als du mal nach Wildcards gefragt hast, oder wird das dann einfach abgelehnt ohne Begründung?
Nee, also meine Mutter hatte damals bei einer angerufen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß, und die meinte dann selbst auch, ich weiß auch nicht, wieso Tamara nie eine Wildcard bekommt. So, das hat sie dann gesagt, und weil sie war wirklich für mich und hatte wirklich auch gehofft, dass ich auch mal eine bekomme. Ja, ich weiß nicht warum.
Jetzt spielst du ja auch seit Jahren schon im Club an der Alster erfolgreich. Ihr seid in die erste Liga aufgestiegen, in die erste Bundesliga, habt den Klassenerhalt gepackt, und da bist du ja in einem Team mit zwei ganz jungen Spielerinnen, Eva Lys und Noma Noah Akuköye, beide auch aus dem Norden bzw. aus Hamburg, so wie du, die genau diesen Weg etwas leichter bekommen. Natürlich müssen sie durch sportliche Ergebnisse auch liefern, aber beide im Porsche Talentteam und dann im Junior-Team mit Wildcards ausgestattet etc. Wenn du mit denen in einem Team spielst und die siehst, wie denkst du dann darüber, dass die Förderung bekommen, und wie denkst du an deine Zeit zurück? Blendest du das komplett aus? Freust du dich für die? Erzähl mal so ein bisschen über die Gefühlslage, weil die ist ja bestimmt sehr ambivalent.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.